Herzlich willkommen zum York Podcast mit einer Sonderfolge für die Feiertage.
Genau, wir dachten, wir blicken zum Jahresabschluss zurück auf die besten Filme des Jahres 2025. Und das machen wir mit euren Hosts Leonie
und Marvin
und Claudia und Daniel aus unserem Programmteam, die in diesem Podcast ja schon fast schon Stammgäste geworden sind.
Und ich glaube auch, die zwei sind die mit am meisten Filme im Jahr gucken müssen und tun. Und für die heutige Folge haben wir uns nicht nur Claudia und Daniel als Gäste eingeladen, sondern wir haben auch ein paar Stimmen von unseren Kolleginnen aus den Kinos bekommen, die zu einzelnen Titeln auch ganz spannende Sachen zu sagen haben. Und deshalb wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Best of 2025 Folge.
Schön, dass wir uns zu einer Sonderfolge vom Yorkcast hier eingefunden haben. Wir sprechen über die besten Filme des Jahres 2025. Und in Kürze seht ihr auch, wie das Publikum abgestimmt hat, was die Publikumslieblinge des Jahres waren. Aber wir sprechen in der Podcast-Folge heute über die Teamlieblinge. Und dafür hat unser Team abgestimmt. Jede Person durfte 3 Filme auswählen. Wir machen das ein bisschen ähnlich wie bei den Oscars, wo man für den besten Film abstimmt. Und daraus haben wir eine Gesamt-Top-10 gemacht, über die wir heute sprechen, das Jahr Revue passieren lassen. Wir schauen nicht in die Sonne, wir schauen in die Zukunft. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem 10. Platz an.
Auf Platz 10 ist Für immer hier von Walter Salles.
Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Ich wollte ihn die ganze Zeit im März gucken, deswegen musste ich auch
das sehen. Das ist irre. Ich hätte schwören können, Marvin, dass du neben mir gesessen hast in Venedig, als ich den Film gesehen habe. Da warst du schon weg,
ne? Ja, da war ich schon weg. Mhm. Ja. Aber es freut mich, dass ich so einen Eindruck hinterlassen habe, dass du...
Marvin ist für immer in Venedig.
Ja, das sind...
Also... War ja überraschenderweise dann der Auslands-Oscar-Gewinner dieses Jahr. Ich glaube, das hat perfekt gepasst vom Timing her, weil der Start war kurz davor oder danach. Ja. Sollen wir nochmal einmal kurz zusammenfassen für alle wie mich, die ihn nicht gesehen haben, worum es in dem Film geht und warum wir glauben, dass er so reüssiert hat?
Also er spielt in den 70ern in Brasilien. Es ist eine wahre Geschichte. Und es geht um eine Frau und ihre Familie, die...
während der Militärdiktatur verhaftet wird. Also die Frau und der Ehemann werden verhaftet und die Frau kommt frei. Das ist nicht ganz klar, warum sie nun freikommt und der Mann verschwindet.
Ja.
Also er stirbt natürlich, also ja.
Genau. Und dann, der Film begleitet eigentlich die Familie, also vor allen Dingen dann die Mutter und die fünf Kinder. Mhm. Zuerst noch, wo sie als Familie super harmonisch zusammenleben und dann, wie das halt alles so ein bisschen zerbröckelt mit dem Tod des Vaters und halt immer noch der Ungewissheit, warum er eigentlich verhaftet wurde und was er angeblich getan hat und so weiter. Und ich glaube, der Film kam so super an, weil einfach diese Hauptdarstellerin und halt die ganze Familie, das wirkte so echt. Also ich hatte das Gefühl, das ist wirklich eine Familie. Und
das ist ja auch eine Familie. Also das Interessante ist ja, dass die Hauptdarstellerin Fernanda Torres ist und das ist die Tochter von Fernanda Montenegro und in der allerletzten Einstellung sieht man halt Fernanda Montenegro und Fernanda Montenegro ist bekannt geworden, weil sie in einem der früheren Filme von Walter Salles, nämlich Central Station, Central do Brasil, die Hauptrolle gespielt hat. Und da hat er damals tatsächlich einen Goldenen Bären für gewonnen, auf der Berlinale.
Ja. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Vielleicht wusste ich es mal vor 8 Monaten. Aber ja.
Und ich fand das irre, weil ich halt mich an den alten Film noch ganz gut erinnern kann und immer dachte, es kann nicht sein, dass da so eine Frau ist, die eine so unfassbare Ähnlichkeit hat. Ich habe es erst ganz am Ende geblickt, dass es halt tatsächlich Mutter und Tochter sind. Ja.
Ja. Nee, ich fand einfach auch so, die Ausstattung war super schön, die Musik, die Kostüme. Es sah alles so nach 70er Jahre aus, eine Zeit, die ich nie erlebt habe. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin da jetzt voll drin und... Ja, das hat, glaube ich, sehr angesteckt.
Ich glaube auch, was gut ist oder was den Film erfolgreich gemacht hat, ist, dass er halt sehr, sehr emotional ist und man halt wenig von diesen Schrecknissen dieser Militärdiktatur sieht. Also es ist nicht viel echte Gewalt zu sehen, sondern es ist alles irgendwie eher psychologisch und man merkt halt, was für einen Impact auf die Familie hat. Und da konnten, glaube ich, eine Menge Leute gut anknüpfen und mitfühlen.
Ja,
Der Film war in Brasilien ja auch ein riesiger Hit und hat tatsächlich dazu beigetragen, dass die Aufarbeitung der Militärdiktatur nochmal neuen Zulauf bekommen hat. Also ich kann leider keine Details wiedergeben, aber das war auf jeden Fall ein größeres Thema in der Presse rund um den Film. Auf Platz 9 ist ein Film, von dem ich weiß, dass er Claudia sehr gefallen hat, nämlich Sing Sing von Greg Quedda.
Ja, den habe ich total gemocht. Das Interessante ist, oder es ist eigentlich nicht interessant, sondern ein bisschen, ich habe den im Flugzeug gesehen, auf dem Rückflug von meinem Urlaub im letzten Jahr. Und habe gesehen, ich konnte den da schauen, habe gedacht, ah super, den wollte ich sowieso sehen. Und ich war vollkommen begeistert. Und ich finde, also wer schon mal Filme während eines Flugs geguckt hat, weiß, dass es die schlechtest mögliche Art ist, einen Film anzuschauen. Und trotzdem hat er mich total erwischt und ich war ganz berührt und auch irgendwie beglückt, weil ich finde tatsächlich, dass es ein unfassbar beglückender Film ist, obwohl es ja um traurige Umstände geht, also um Männer, die halt im Gefängnis sitzen, lebenslänglich teilweise, deren Gnadengesuche abgelehnt werden und die dann trotzdem halt in der Kreativität, also im Theaterspielen, so Lebensmut finden und das war, und auch Freundschaft, und das fand ich wunderbar.
Und Coleman Domingo.
Und Coleman Domingo ist fantastisch, ja.
Hat er irgendwelche Preise gewonnen dafür?
Er hat eine Nominierung bekommen als bester Hauptdarsteller, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber nee.
Ich habe letztens zu Hause, und ich habe die Serie nicht selbst geguckt, aber mitverfolgt, Fear the Walking Dead, was eine Spin-off-Serie von The Walking Dead ist, bei der mit der Coleman Domingo das erste Mal, glaube ich, wirklich größer im Fernsehen war. Also ich glaube so 2017 bis 2019. Und das ist so verrückt, weil er halt in dieser Serie, also jetzt mit den Rollen, mit denen man ihn assoziiert, dann wieder in so einer Serie zu sehen, die dann teils eher ein bisschen trashig ist, so vom Plot her, ist total absurd, weil er halt auch so viel besser spielt als alle anderen. Also man sieht das und fragt sich, also kein Wunder, dass du Karriere gemacht hast und jetzt irgendwie jeden Film elevatest.
Ist auf jeden Fall super schön, dass der Film so gut abgeschnitten hat bei uns, also dass er es überhaupt in unsere Top Ten geschafft hat, weil er nicht von vielen Leuten gesehen wurde in Deutschland. Er hatte aber von Anfang an wahnsinnig gute Bewertungen in unserer App, war dann irgendwie wirklich einer unserer bestbewerteten Filme. Und ja, das ist doch schön, dass er den Menschen im Gedächtnis geblieben ist.
Unser Platz 8 ist Weapons von Zach Cregger. Bevor wir unseren Horrorfilmexperten Daniel zu Wort kommen lassen, hören wir aber noch einen Einspieler von Mai, die auch sehr viel zu Weapons zu sagen hatte.
Hallo, ich bin Mai, ich arbeite im Odeon und im Rollberg Kino und einer meiner Top-Filme dieses Jahr war Weapons. Und es ist ja auch lustig, wenn man im Kino arbeitet, kriegt man ja auch viel mit, welche Filme funktionieren, wo die Leute hingehen und auch wie sie wieder rauskommen. Und teilweise sprechen mich die Leute auch an und sagen, wie sie den Film fanden, was ich immer sehr toll und interessant finde. Und Weapons fand ich eh schon interessant, weil ich ein großer Horrorfan bin, aber weil die Leute auch so viel drüber geredet haben, teilweise im Foyer, war ich dann auch sehr gespannt. Und der Film hat mich begeistert, weil er, glaube ich, eine gute, also die Balance zwischen Horror und Humor einfach sehr gut hinbekommen hat. Und ich gucke relativ viele Horrorfilme, und trotzdem habe ich mich persönlich tatsächlich sehr gegruselt. Und wir waren ja auch eine größere Gruppe im Kinosaal, auch ein paar jüngere Leute, die irgendwie als Clique da waren und die dann auch teilweise richtig geschrien haben, wenn sie sich erschreckt haben. Also es war so ein richtig gutes Kino-Horrorfilm-Erlebnis. Und ich weiß jetzt nicht, was ich quasi erzählen kann, ohne zu spoilern, falls Leute den noch schauen möchten. Aber ich sag mal, die Szene mit der offenstehenden Tür und dem Auto danach, glaube ich, die hat mich noch ein bisschen verfolgt. Also da konnte ich tatsächlich abends nicht so gut schlafen, was mich selber überrascht hat. Aber die fand ich wirklich sehr, sehr gruselig. Aber ja, im Kontrast mit auch dem Ende tatsächlich, was ich jetzt auch natürlich nicht irgendwie vorwegnehmen möchte. Aber ja, der Film lebt von Kontrasten und schafft es aber, wie gesagt, irgendwie meiner Meinung nach diese Balance gut zu halten. Und das hat einfach viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an Mai. Ich freue mich sehr über den Hype für Weapons und über Mais Begeisterung für Weapons. Das ist sehr validierend, dass der Film so toll angekommen ist und es freut mich, dass Mai ihn so mochte. Und ich würde sagen, dann erzählen wir doch weiter unsere Geschichten darüber, wie dieser Film überhaupt zu uns gekommen ist.
Und den habt ihr alle gesehen?
Ja.
Ah ja, okay.
Ja.
Das ist so ein Film, auf den war ich das ganze Jahr schon hyped. Also auf der CinemaCon hatten sie so erste Trailer gezeigt, die noch nicht viel hergegeben haben, bevor die online gingen. Aber es gab halt davor schon im Prinzip jede Menge Gossip online, weil so viele Leute auf dieses Drehbuch geboten haben und Jordan Peele auch darauf geboten hat und dann aber verloren hat. Und es da ganz wilde Geschichten gibt, ob er seinen Manager deswegen gefeuert hat und so weiter und so fort. Also der Buzz war schon im Vorfeld sehr hoch und der Hype war sehr groß. Und Daniel und ich sind tatsächlich extra nach Köln gefahren, um ihn zu sehen und einschätzen zu können, ob dieser Hype gerechtfertigt ist. Und ich fand, er war's. Ich weiß nicht, wie es dir ging dann.
Ja, total. Also auf jeden Fall in meiner besten Liste dieses Jahr, weil er doch überraschend anders war, beziehungsweise anders. Ich hatte vorher extra keinen Trailer geguckt, was ich versuche zu vermeiden. deswegen dann, was letztendlich rauskam. Ich finde, man hat die Stimme von Zach Cragger gesehen. Er hat ja bisher nur einen Film gemacht, Barbarian, aber trotzdem hat man es so ein bisschen erkannt. Aber er hat sich auf jeden Fall gut weiterentwickelt und ich bin schon sehr gespannt, was er als nächstes machen darf mit diesem großen Erfolg im Rücken.
In Weapons geht es um eine Grundschulklasse, bei der alle Kinder bis auf eins nachts um 2.37 Uhr spurlos verschwinden. Und der Film folgt dann in unterschiedlichen Perspektiven den Eltern und den Bewohnern der kleinen Stadt, wie sie versuchen, das Rätsel zu lösen, wo diese Kinder hin sind und sie wiederzufinden. Ich habe das schon in der Folge mit Robin zu Film Noir ja ein bisschen diskutiert. Ich fand, für mich war das auch ein Film, also der funktioniert auf sehr vielen Ebenen für mich. Zum einen als Hommage an Magnolia, den ich sehr mochte, wo wir auch wieder bei PTA sind, aber vor allem so als Analogie auf den Horror des Internets, also so insbesondere das erste Kapitel, das der Lehrerin folgt, die von den Eltern dafür verantwortlich gemacht wird, dass die Kinder weg sind, die also nichts dafür kann, aber die plötzlich diesen Mob hinter sich hat, der sie weghaben will und die in kompletter Paranoia lebt, dass jederzeit irgendwie jemand vor der Tür stehen könnte. Also es ist natürlich nicht literarisch oder buchstäblich hier, da, das ist das Internet und so weiter und so fort.
Ist auch die Kleinstadtparanoia, ja. Wenn man das halt aus vielen Horrorfilmen halt kennt, ne? Ja. Die dann sich so zusammenrotten und hinter einer Person her sind. Ne? Ja.
Und ich fand es auch gerade bei dem Charakter sehr interessant, dass, also es gibt ja viele Filme, wo du einen Charakter hast, der dann später im Film vielleicht ein bisschen, wo du merkst, der ist gar nicht so positiv, wie er vielleicht am Anfang dargestellt wird. Und hier ist es ja irgendwie auch der Fall, aber halt nicht so plakativ und nicht so plump. Also du denkst am Ende nicht irgendwie, oh, ist die doof, sondern halt, ne, sie ist halt nicht so perfekt, wie sie vielleicht am Anfang scheint. Punkt.
Sie ist halt total ambivalent und ich finde, sie ist es am Anfang auch und dann ist sie im Verlauf des Geschichts auf eine andere Art und Weise ambivalent, eine ambivalente Figur. Ja. Das finde ich schon echt gut. Also ich habe den vor allem gemocht, weil ich halt sehr spät im Laufe des Films erkannt habe, dass die Figur der Tante Gladys von Amy Madigan gespielt wird. Und Amy Madigan finde ich immer schon total toll. Die hat ewige Zeit nichts gemacht. Und ich bin damals zu Marvin gegangen und gesagt, die bekommt eine Oscar-Nominierung dafür. Und tatsächlich gibt es jetzt Prognosen, dass sie einen bekommt. Und das würde mich sehr freuen.
Das wäre verdient. Ich finde, das war aber auch, wir haben ihn ja im Sommer gesehen. Und ich fand, das war so, was man wusste im Prinzip nach manchen Szenen, okay, das wird ein Halloween-Kostüm dieses Jahr. Ja. Und ich habe sehr viele Gladys auf Instagram gesehen. Also.
Ich hatte eine Veranstaltung von der Creepy Crypt an Halloween, da gab es eine Tante Gladys.
Ah. Es soll ja auch einen Spin-off geben, ne? Oder beziehungsweise, ein Prequel.
Gladys, aber
ja. Das ist dann aber ohne Amy Wedding, da gehe ich das nicht gucken.
Money-grabbing, aber ja. Mal sehen, vielleicht wird es auch gut.
War Zach Cragger nicht auch bei Companion beteiligt oder war das bloß... Weißt du, irgendwie von The Producers of Barbarian, aber er war, glaube ich, kein Producer bei Barbarian.
Ich glaube nicht.
Ne. Okay. Das war aber auch ein sehr guter Film dieses Jahr. Kommen wir zu Platz 7 und das ist, finde ich, eine echte Überraschung, dass der hier in den Top 10 ist. A Bird von Andrea Arnold.
Zu Bird hört ihr jetzt eine Einsendung von Chiara aus dem Delphi Lux, die Bird als ihren Lieblingsfilm 2025 genannt hat.
Hallo, hier ist Chiara aus dem Delphilux-Team. Ich fand letztes Jahr Bird von Andrea Arnold einer der schönsten Filme, weil das für mich einer dieser Filme ist, die einen so ein abstraktes und gleichzeitig persönliches Gefühl vermitteln. Meine Seherfahrung war auch relativ besonders, weil ich habe den Film zum ersten Mal schon 2024 gesehen, weil ich in Cannes war. Alle Leute unter 28 sollten sich auf jeden Fall mal die Akkreditierungsmöglichkeiten da anschauen. Und ich habe ein Ticket für den Film ergattern können und das war dann halt wegen diesem Neuheitspremierengefühl auch so ein sehr besonderer Moment. Ich mag an dem Film verschiedene Sachen. Ich mag die schauspielerischen Leistungen sehr. Mir gefällt so Franz Rogowskis liebenswürdige Verschrobenheit irgendwie. Die fällt so voll raus aus dem Film. Und der Film wurde ja auch auf 16 mm gedreht und das gibt dem Ganzen so eine fast so haptische Qualität. Und ich mag auch einfach Filme, die sich manchmal so ein bisschen anfühlen wie ein Musikvideo, ein gutes Musikvideo. Genau. Als Andrea Arnold Newbie muss ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal ihre Adaptation von Wuthering Heights angucken. Auch als Vorbereitung auf einen ja nicht unkontroversen Release im Februar nächsten Jahres.
Vielen Dank an Chiara und ich würde sagen, wir geben direkt zurück in die Runde. Nee, es haben ihn sehr wenig Menschen gesehen, auch bei uns. Also vergleichsweise, ich meine, Andrea Arnold war jetzt nie eine super kommerzielle Regisseurin, aber ich glaube einfach, sie hat eine Fangemeinde, zu der sie auch dazu zieht.
Genau, sie hat auch viele Fans in der York, also viele von den Kolleginnen finden sie toll, das verstehe ich auch. Und
Und Franz Rogowski kommt eben dann auch noch dazu, also ist ja auch, also könnte aus beiden Richtungen.
Naja, der Film ist ja super besetzt auf jeden Fall, ne? Und das ist...
Manchmal ist es vielleicht auch einfach die Stimmung.
Ja, und
das ist ja ganz gut in dem Film.
Also Stimmung kann sie einfach wirklich wahnsinnig gut erzählen. Alles andere variiert, finde ich, immer ein bisschen. Es ist nicht mein liebster Film von ihr, weil ich Fish Tank auch wirklich so, also der ist so ein All-Time-Favorite von mir. Und es ist irgendwie unfair, wenn man Menschen immer an einem Film misst und denkt, mach doch noch mal einen, der so ist.
Ich glaube sogar, dass sie das ein bisschen wollte. Ne? Ja. Also ich glaube, dass sie sowas irgendwie auch ein bisschen an Fish Tank anknüpfen wollte und das nicht so richtig, aus meiner Sicht nicht so ganz gelungen ist. Also gelungen ist es schon, aber es ist eben, kommt halt nicht daran. Ne?
Ja, also mein Lieblingsfilm von ihr ist Wuthering Heights, glaube ich. Oh. Und jetzt, wo ja eine neue Verfilmung oder Interpretation, wie auch immer, bevorsteht, finde ich, sollte man nochmal an den erinnern, weil der ist wirklich toll, buchnah und trotzdem hat es irgendwie ihre Handschrift, obwohl es halt eine Buchverfilmung ist. Aber genau, also ich fand Bird auch wirklich sehr schön, aber es war jetzt auch, es ist kein Film, der so richtig hängen bleibt, finde ich, obwohl der schöne Bilder hatte und, also ich erinnere mich an diese Handyaufnahme, sie hat doch irgendwie, die Hauptdarstellerin hat dann immer so mit dem Handy gefilmt und das wurde dann irgendwie auch so hochkant eingespielt. Das fand ich ganz schön. Daran erinnere ich mich.
Ja. Ich muss sagen, wo wir jetzt so drüber sprechen, der Film ist tatsächlich fast komplett aus meinem Kopf wieder raus. Und das ist, also es ist, finde ich, das ist ein guter Film. Ich habe ihn als guten Film in Erinnerung, aber für Andrea Arnold halt einfach so seltsam, dass ich ich kann mich am meisten noch an die Szene erinnern, die auf dem Poster sind und habe das Poster noch total prägnant, aber.
Ja, ich weiß noch, wie die Hauptfigur auf dem Roller fährt.
Ja, daran erinnere ich mich auch.
Das war ganz am Anfang, glaube ich, auch. Daran mit ihrem Bruder. Vater.
Wäre ein anderer Film.
Ja. Wir kommen zu Platz 6. Ebenfalls ein Film von einer Regisseurin. Und zwar In die Sonne schauen von Mascha Schilinski. Ich würde jetzt mal sagen, das ist keine große Überraschung, dass wir ihn auf der Top-10-Liste entdecken. Und trotzdem freue ich mich sehr, dass er drauf ist. Wie geht's euch?
Es ist ja einer unserer erfolgreichsten Filme in der zweiten Jahreshälfte gewesen. Und ich meine, der Film lief in Cannes im Wettbewerb. Das kommt ohnehin schon super selten vor, dass deutsche Filme das dahin schaffen. Der hat einen Preis gewonnen, zusammen mit Sirat, den Preis der Jury. Und der Film ist halt so wahnsinnig Also es ist wirklich außergewöhnlich. Also ich glaube, dass selbst Leute, die damit nichts anfangen können oder die halt an einigen Stellen Kritik haben, anerkennen oder sehen, dass der Film halt eine ganz, ganz, ganz eigene Handschrift hat und eine ganz besondere Erzählweise hat. Und ich glaube, dass es, also selbst wenn man ihn nicht mag oder selbst wenn man sagt, das war nicht meins, kann man nicht leugnen, dass es ein ganz besonderer Film ist. Und ich glaube, das hat dann dazu beigetragen, dass er irgendwie sich auch eingeprägt hat bei den meisten.
Ich fand im Prinzip das Faszinierende, also als ich den gesehen habe, war gerade so ein Screening, auf dem offensichtlich viele Kinobetreibende waren. Mhm. Und bevor ich da hingegangen bin, bin ich von so vielen Menschen vorgewarnt worden, dass das ein ganz sperriger, unspielbarer, anstrengender Film sei, bis auf dich, Claudia, und noch zwei, drei, die gesagt haben, dass der richtig, richtig toll sei. Und ich bin da mit absolut untersten Erwartungen rein und war komplett begeistert. Ich habe den nachts um 22.30 Uhr geguckt.
Das ist mir allerdings unerklärlich, ja, Marvin.
Bis aber gut. Um 2 Uhr nachts.
Ja, ich habe auch Eddington um 23 Uhr das erste Mal gesehen. Das war die Hölle. Und also ich bin tatsächlich wach geblieben durch diesen Film und habe gebannt auf die Leinwand geguckt. Mhm. Und das ist, finde ich, wie gesagt, unter diesen Umständen nicht selbstverständlich. Ich fand den so faszinierend. Ich fand vor allem, ich will jetzt niemanden dissen und den deutschen Film nicht dissen, aber es ist so faszinierend, wenn man einen deutschen Film sieht, der sich so gar nicht nach deutschen Filmen.
Ich finde, gleichzeitig ist der Film wahnsinnig deutsch.
Ja, das stimmt auch.
Also ich verstehe, was du meinst, ja, mit, dass es sich nicht anfühlt wie ein deutsches, ja, wie ein deutscher Film. Wir wissen ja auch, dass sehr viele von unserem internationalen Publikum, ja, den Film sich halt angeschaut haben. Aber ich finde ihn unfassbar deutsch. Ich meine, klar, es ist natürlich auch deutsche Geschichte und man, ne, es geht halt auch um Erziehung und wie man mit, und das ist schon aus meiner Sicht sehr deutsch. So.
Möchtet ihr noch was so in die Sonne schauen sagen?
Ja, also es war auch mein Lieblingsfilm dieses Jahr.
Oh,
also zumindest habe ich so abgestimmt, es wechselt eigentlich jeden Tag, aber jetzt muss ich es offiziell sagen. Und ja, ich fand den ganz, ganz toll. Also ich mochte diese verschiedenen Zeitebenen, die ja eigentlich ziemlich oft gewechselt sind und auch nicht uns nicht gesagt wurde, jetzt sind wir übrigens in der Zeit, sondern das musste man sich ja zusammenreihen. Ich finde, das hat aber, also es hat den Zuschauer, die Zuschauerin schon herausgefordert, aber jetzt nicht, dass ich halt nicht mehr nichts verstanden habe. Also ich finde, das war eigentlich genau das richtige Level an, okay, ich muss, also so was ich mir selber zusammenreime und halt, was mir der Film vorgibt. Und ich fand halt auch den gesamten Cast großartig. Und es gab ja viele junge Schauspielerinnen von wirklich, ich weiß nicht, wie alt die Kleine, ja, in der ältesten Zeitschiene ist, aber die war auch schon toll. Und auch die jugendlichen SchauspielerInnen und so. Also ich fand, es war ein ganz tolles Ensemble einfach.
Ich fand den Film fantastisch. Ich war halt sehr vorbelastet, so wie du, weil ich ihn erst gesehen habe, als ihn schon sehr viele gesehen haben und deswegen hört man halt sperrig und so. Und
also es ist wirklich doof, aber tatsächlich war es so, dass halt unfassbar viele Männer, ältere Männer rausgekommen sind und gesagt haben, das schaut sich niemand an oder das kann man sich nicht anschauen.
Ja, ja. Aber deswegen fand ich das eigentlich auch ganz gut, weil ich halt, wenn man, ich glaube, mit diesem Mindset reingeht, so dass der ist sperrig oder so, dann merkt man, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie die Leute das einem erzählen
ist halt
wollen,
wahnsinnig, ne, assoziativ und ich glaube schon, dass man den richtigen Einstieg finden muss und irgendwie auch sich auf die Stimmung einlassen muss. Und
ja klar, auch diese, es gibt ja viele Zwischenschnitte, die verschiedenen Zeitebenen, und wenn man verschiedene Zeitebenen hat, wird es natürlich immer wieder komplizierter, weil es alles in diesem einen Haus spielt und so, aber deswegen fand ich das trotzdem sehr hypnotisch, ist vielleicht tatsächlich auch ein gutes Wort, weil das ist, hat der Film, er kann einen in seinen Bann ziehen, wenn man es zulässt.
Und ein Wort, mit dem eine bekannte Person den beschrieben hat, das war auch rewarding. Also dass ich finde, dass,
ja, ja,
also einerseits, wie gesagt, dass ein internationales Publikum auf diesen Film so reagiert und andererseits, also er fordert viel von einem, aber dafür gibt er sehr viel zurück, finde ich, und belohnt mit total tollen Bildern, Assoziationen und also einem Gefühl, also ich habe an diesen Film noch sehr lange gedacht, als ich rausgegangen bin. Und das ist, finde ich, immer das größte Kompliment, das ein Film einem machen kann, selbst wenn man am Ende nur negativ über den Film denkt, was hier zum Glück nicht der Fall war, aber Hauptsache er bleibt irgendwie im Kopf und man hat noch irgendwie Tage und Wochen was davon.
Ich finde ihn halt wahnsinnig zeitgemäß, also weil natürlich jetzt irgendwie erst in den letzten Jahren so eine Erkenntnis sich durchgesetzt hat, dass halt sich sozusagen traumatische Erfahrungen halt auch über Generationen fortsetzen können. Und das ist so ein Gedanke, der ist noch relativ neu oder zumindest setzt sich das jetzt irgendwie langsam durch. Und ich glaube, das macht den Film halt auch auch, also da kommt er dann, kommt er auf ein, also da haben eine Menge Leute schon mal auf eine ähnliche Art und Weise drüber nachgedacht und dann kommt der Film, der halt solche Geschichten halt auch erzählt.
Bevor wir mit der Top 5 weitermachen, esse ich hier noch einen Lebkuchen.
Okay, dann machen
wir es noch. Ja, nee, ich würde vor allem sagen, wir blicken noch mal ein bisschen insgesamt auf das Jahr zurück. Wofür wird das Filmjahr 2025 denn insgesamt in Erinnerung bleiben?
Das ist eine schwierige Frage.
Ich denke jetzt an keinen einzelnen Film so im Jahre 2025. Mhm. Ne? Also wenn man denkt, dass Barbenheimer letztes Jahr.
Ja.
Das war halt vorletztes Jahr.
Oder vor 5 Jahren, war es vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren, war es Parasite. Ich glaube, das war
2019, so ganz
eindeutig der Film des Jahres. Also weil es auch so eine Entdeckung war natürlich. Genau. Ne?
Ja. Und ich meine, wenn man an dieses Jahr denkt, ich glaube, es ist halt so ein bisschen Ensemble-Cast. Ich finde, 2025 wird so ein Ensemble-Cast, dass du viele Filme hast. Deswegen glaube ich auch, also ich glaube, Bird hätte es vielleicht nie in die Top 10 geschafft, wenn es irgendwie einen riesengroßen Frontrunner geben würde. Ich glaube, irgendwie, es gibt halt viele kleine Filme, die auch viele Menschen begeistern können. Und
ich habe das auch in der Noir-Folge gesagt und wiederhole mich jetzt hier nochmal, aber ich finde, für mich ist es das Jahr, in dem der Film sich wirklich ausführlich mit dem Internet auseinandersetzt und den langfristigen Folgen, die unsere Polarisierung und ein Leben online, also wo das Internet omnipräsent in unserem Leben ist, tatsächlich hat. Für mich war das Thema in Weapons, wie gesagt, aber natürlich auch in Eddington und in One Battle After Another auch ein großes Stück weit. Also ich finde, und Bogonia natürlich allen voran, also ich finde das sehr faszinierend, dass das sowas ist, wo man merkt, das beschäftigt gerade viele Filmschaffende. Und ein anderes Thema, das knüpft an einen Film vom letzten Jahr an mit dem Robert Zemeckis, Here, dann eben In die Sonne schauen und Sentimental Value, das so ein Haus als Ort offensichtlich und was ein Haus bedeutet über mehrere Generationen, also Orte über Zeit hinweg, so ein Ding ist, wo lineare Narrativität aufgelöst wird und wir springen von einer Zeitebene in die andere und gucken, wie sind die miteinander verbunden. Also das ist offensichtlich auch gerade ein Trend oder ein Muster, das dieses Jahr, finde ich, viel wiederkam.
Das stimmt.
Dann kommen wir doch zu Platz 5. Bogonia von Yorgos Lanthimos. Yorkcast-HörerInnen der ersten Stunde kennen den Film natürlich schon oder aus der Film-Noir-Folge auch. Was haben wir über diesen Film noch nicht gesagt?
Hatte Robin wieder über Bogonia geredet.
Da haben wir auf jeden Fall nebeneinander gesessen, Marvin. Oder?
Ja.
Haben wir?
Da haben wir nebeneinander gesessen, ja. Ja.
Er läuft immer noch bei uns. Also ich glaube, er kommt sehr gut an.
Ja, es ist ein richtiger Publikumsliebling. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also er war jetzt irgendwie in der 4. und 5. Woche plötzlich wieder auf Platz 1 bei uns. Also
ist halt wahnsinnig witzig. Also das ist so, oder beziehungsweise, ja, ich würde schon sagen, es ist eigentlich wirklich eine Komödie oder eine satirische Komödie von mir aus. Und ich, das, ja.
Was er ja eigentlich ganz gut kann. Also von Anfangszeiten von Yorgos Lanthimos, wenn man an Dogtooth und Lobster denkt, das sind ja wirklich sehr obskure Komödien. Das hat er.
Ich finde den halt nicht so obskur wie Lobster oder oder Dogtooth.
Es ist halt was, worüber man vielleicht nicht unbedingt lachen kann, sollte oder, weißt du, was ich meine?
Ich weiß schon.
Ja, aber ja.
Ich habe halt, ich hatte kurz bevor ich den Film gesehen habe, in Venedig hatte ich eine Dokumentation gesehen, die Soldaten des Lichts heißt. Die haben wir auch gespielt, die fand ich fantastisch.
War auch top bewertet,
genau. Und die spielt so im Reichsbürgermilieu und da sind halt irgendwie so Verschwörungstheoretiker unterwegs, die halt wirklich glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ich habe, als ich Bogonia gesehen habe, andauernd an die denken müssen. Also ich habe auch vorher schon gewusst, dass es halt Verschwörungstheoretiker gibt und Menschen, die halt Reichsbürger, das war mir bekannt, aber dieser Film hat mir das irgendwie nochmal ein bisschen anders vor Augen gebracht. Und ich habe die ganze Zeit während des Films daran gedacht, und ich finde das der Unterschied zu Lobster, dass du halt irgendwie da sitzt und denkst, das sind real existierende sehr verdrehte Menschen, über die da was erzählt.
Also früher musste sich Yorgos Lanthimos verrückte Charaktere ausdenken.
Genau, und jetzt
kann welche. Er sie aus der Realität rausnehmen. Ja. Aber trotzdem ist ja eigentlich die Idee, dass es Menschen gibt, die daran glauben, dass es eine, dass die Erde flach ist, eigentlich ja nichts, worüber man lachen kann, weil eigentlich ist es sehr tragisch.
Ja, ich finde das auch.
Aber trotzdem hat er das ganz gut hingekriegt. Ich habe auch ganz, ganz lange, ich glaube, 3 Bilder gebraucht, bis ich verstanden habe, dass er uns immer die flache Erde zeigt in dem Film. Weil ich immer nur, ich habe nicht ganz verstanden, wie da die, weil für mich natürlich eine Erde nicht flach ist und ich nicht verstanden habe, wie das, was das für ein...
Aber das ist doch alles flach.
Ja, aber ich habe halt die Kugel gesucht darin, ne? Ja, ja. Und habe gedacht, okay, das Licht fällt da einfach nur irgendwie komisch drauf. Ich glaube, erst beim dritten Mal, ich dachte, das ist eine flache Erde, oh mein Gott. Deswegen, ja.
Das ist sowas, da merke ich, dass ich mich zu viel mit Verschwörungserzählungen auseinandersetze, weil ich habe das sofort gesehen und auch, also... Man merkt im Drehbuch wirklich an, dass sich diese Adaption sehr mit modernen Verschwörungsmythen beschäftigt hat und auch hier und da ein paar Hints gedroppt hat und sehr tief in der Materie ist. Also der Autor Will Tracy hat das ja basierend auf einem koreanischen Film aus dem Jahr 2003 adaptiert. Will Tracy hat davor das Drehbuch zu The Menu geschrieben und war lange Zeit Writer bei Last Week Tonight und anderen Late-Night-Shows. Also der hat schon ein politisches Gespür, deswegen finde ich, ist das Ende auch in dem Kontext, wie es ist. Und ich glaube, das erklärt auch, warum der sich nicht so weird Lanthimos anfühlt wie die anderen Filme.
Ich fand auf jeden Fall Jesse Plemons auch, also Emma Stone ja sowieso, aber ich fand Jesse Plemons halt so toll und war auch da total enttäuscht, dass er halt in Venedig nichts gewonnen hat. Ich finde das ungerecht. Ich finde, er hätte das absolut verdient gehabt. Aber nun ja.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall jetzt das letzte Mal, dass wir in diesem Podcast über Bogonia geredet haben.
Wer weiß,
die Oscars stehen ja noch aus. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Platz, oder?
Ja, Platz 4 ist Sinners oder Blood in Sinners, je nachdem, von Ryan Coogler.
Ich möchte erst, bevor wir in den Film einsteigen, wirklich nochmal mich über diesen Titel einmal kurz beschwert haben. Dann können wir das zur Seite legen. Weil das, glaube ich, für so viel Verwirrung gesorgt hat, auch beim Publikum dieses Jahr. Und wir immer hin und her waren, nennt man ihn jetzt Sinners oder nennt man ihn Blood in Sinners, weil alles, was online kam, hieß nur Sinners. Und deswegen, wenn irgendjemand zuhört, der solche Entscheidungen trifft, bitte nicht.
Danke. Es ist auch nicht nachvollziehbar, warum sie es gemacht haben, weil es ergibt ja keinen Sinn, also das Blood in Sinners. Also, ja gut, okay,
ergibt Sinn. Weil du auf die Horrorschiene gehen möchtest.
Ja, klar, natürlich, ja.
Und dann okay, musst du erzählen, man, es gibt ne? Blut in
ja,
dem
Ja, gut, es gibt ja auch einen Grund, warum es Blut gibt und so, aber ja, wahrscheinlich war der Titel Sinners in Deutschland schon belegt und dann brauchte man was anderes. Normalerweise nimmt Verleiher dann gerne Untertitel, dann kommt so ein Bindestrich und in Sünde geboren.
Ja. Aber das ist so ein Film, da haben wir sehr früh drauf gesetzt. Also Ryan Coogler, man muss dazu sagen, wir haben ja auch ab und zu Marvel-Filme gezeigt, aber unser erfolgreichster Marvel-Film ist Black Panther. Also Ryan Coogler ist ein Household-Name bei uns und für dieses Werk hat er extrem lange zähe Verhandlungen geführt, damit er das so drehen konnte, wie er wollte und auch das Copyright nach 25 Jahren an ihn zurückgeht. Und kommerziell ist es einer der erfolgreichsten Filme dieses Jahr, vor allem in den USA, international nicht ganz so, aber auch ein großer Achtungserfolg, dass manche sagen, er ist der nächste Christopher Nolan, der mit seinem Namen allein Seele füllt. Also good for him. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er als nächstes macht.
Ihr habt ihn doch gerade getroffen, oder nicht?
Ryan Coogler.
Ja.
Marvin und ich hatten ein kleines Meeting mit Ryan Coogler, wo wir über Filme geredet haben und wo wir ihm erzählt haben, dass es Strickkino gibt bei uns. Und,
stimmt, wir haben ihn vom Craft Club erzählt.
Wir haben ihn vom Craft Club
Er war sehr begeistert.
Deswegen steht jetzt Craft Club bei ihm in seinem kleinen Büchlein, weil er hat sich tatsächlich die ganze Zeit Notizen gemacht, während wir
Ich zweifle allerdings trotzdem, dass er einen Film macht, zu dem es sich gut stricken lässt, aber das ist ja...
Weil ich bin sehr gespannt, was er als nächstes macht, damit, ja, weil es ist ja, ne, wir wissen alle, das ist kein Horrorfilm. Es kommen natürlich Vampire drin vor, aber es geht ja mehr um, ne, der Film befasst sich ja mit der schwarzen Geschichte in Amerika und in der Hinsicht hat er, also, ne, und vor allen Dingen auch um die auch so ein bisschen um die Geschichte von Blues, habe ich das Gefühl. Also beziehungsweise ich habe durch diesen Film das Blues noch, also ich weiß, wo Blues herkommt und wie er entsteht, aber ich fand, es gab diese eine Szene, die mich halt auch zu Tränen gerührt hat. Und die hat mir das auch noch mal viel näher gebracht, was Blues eigentlich bedeutet für die schwarze Community.
Also Amerika. Diese Szene, wo im Prinzip dann verschiedene Dekaden von...
Nee, schwarzen gar nicht. Du meinst, oh, nee, okay. Entschuldigung. Ich meine die Szene, wenn sie sitzen im Auto und er erzählt, der alte Blues-Sänger, bin nicht so gut mit Namen, erzählt, wie er mit seinem Freund Geld gemacht hat und dann sind sie auf eine Zugfahrt gegangen oder er ist auf eine Zugfahrt gegangen und dann wurde er gelyncht, weil er Geld dabei hatte und das kann natürlich ein Schwarzer in Amerika damals nicht gehabt haben. Und am Ende, wenn er diese Geschichte erzählt, hat er so viel Gefühl und daraus wird ein Song. Mm. Weißt du?
Ja, ja.
Ja, das ist einfach tatsächlich auch ein fantastischer Musikfilm. Also es ist einfach, dass wie geschnitten ist und wie die Musik halt den Film dann auch trägt und wie viel Zeit er sich zum Teil auch einfach auch nimmt, um halt irgendwie einfach Musik zu zeigen oder wie Leute halt, was Leuten Musik bedeutet und so. Das ist, ja.
Aber klar, die Szene in der Mitte, von der du geredet hast, die ist natürlich unglaublich, vor allen Dingen, weil der ja auch nicht, das ist ja echt gedreht.
Ja, also, ein One-Shot auch.
Richtig, also. Da ist ja nicht irgendwie was nachträglich reingemacht, sondern die haben ja gesagt, du gehst jetzt und jetzt musst du wieder weg. Und der kommt da, also es ist faszinierend, wie das geht. Am Ende ist es natürlich mit, dass das Haus brennt und so, logischerweise CGI, aber bis dahin, ja.
Also diese Szene ist für mich so, also ich finde diese Szene doppelt so schön, weil sie fast, also das ist das, was Kino halt kann. Ne? Also diese Szene ist eine Kameraeinstellung, diese Kameraeinstellung erzählt so viel, hat eine politische Aussage und sie formuliert es auf eine Art und Weise, wie das halt nur ein Film kann, wie man es mit Büchern und so weiter nicht wiedergeben kann und auch wirklich ein Kinofilm, wo du in einem Saal sitzt und diese Musik, diese unterschiedlichen Musikarten aus allen Richtungen hörst, fein abgestimmt ist, wann hört man was, wie laut. Und man die volle Aufmerksamkeit drauf geben muss. Also das ist wirklich Kino pur. Noch was zu Sinners? Oder?
Hast du Sinners
gesehen? Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber jetzt habe ich so viel gehört. Also ich hatte auch schon mal gehört, aber so Musik,
Horror ist
Vampire.
Einfach nicht dein Ding, ja.
Weil Vampire Horror müssten doch dein Ding sein.
Ja, ich weiß. Ja, es gibt immer Filme, die man verpasst hat, aber vielleicht zeigen wir ihn ja irgendwann nochmal im Kino, weil dann kommt er natürlich auch viel besser rüber.
Dann kommen wir zu einem ganz, ganz kleinen Film. Ich glaube, der Film auf dieser Top-10-Liste mit dem wahrscheinlich geringsten Budget.
Hallo, hier ist Luise aus dem Filmtheater am Friedrichshain. Und einer meiner Lieblingsfilme dieses Jahr war definitiv Flow. Ich glaube auch, weil er mich so überrascht hat. Das war ein Nachmittag, an dem ich irgendwie Zeit hatte und ja tatsächlich vor meiner Schicht noch einen Film gucken wollte. Und dann habe ich gedacht, ja, Flow, 90 Minuten, ist auch irgendwie mal ganz schön. Ich liebe Animationsfilme, also Disney und Pixar und alles. Also Hauptsache animiert, dann bin ich da schon dabei. Und ja, ich habe bekommen, was ich wollte und noch viel mehr. Also dieser Film war so besonders, nicht nur durch diese besondere Animation, die hatten ja ein ganz anderes Programm verwendet als üblich und es sah dadurch, finde ich, auch viel hochwertiger aus und viel weniger auf Masse produziert als diese Disney-Filme, sondern auch die Charakterzeichnungen und die Geschichte und die Art und Weise des Storytellings. Also das war wirklich ein Film, den ich wirklich Bild für Bild eigentlich wiedergeben könnte. Ich habe ihn nur einmal gesehen, aber ich habe ihn so im Kopf behalten. Und ich glaube, eins meiner Lieblingsbilder, das war ja viel Trauriges auch dabei, aber das war, als eben die Katze da in dem Haus von ihrem ehemaligen Besitzer sich hingelegt hatte und dann schläft sie ein und das Wasser steigt aber so langsam und sie merkt, sie kann nicht bleiben. Und das fand ich so für den Film auch bezeichnend, weil man merkt so dieses ständige losgehen müssen, dieses nicht mehr in Ruhe gelassen werden. Und natürlich geht es da um den Klimawandel, es geht aber auch um diesen ewigen Kreislauf, dass man muss sich fortbewegen, man muss irgendwo hin. Und was ich auch richtig toll fand, war die verschiedenen Tiere, wie die animiert waren und wie die Gesichtsausdrücke gewisse Sachen gesagt haben, ohne was zu sprechen. Und mir ist das nicht aufgefallen. Und die Musik war toll. Also wirklich ein Film, den alle gucken sollten. So ein guter Film.
Ja,
Vor allen Dingen auch, weil es ja auch sowohl als Kinderfilm funktioniert hat, als halt auch als Erwachsenenfilm.
Das stimmt.
Also der hatte ja auch einfach ein sehr breites Publikum und hat ja auch irgendwie Botschaften drin, die vielleicht Kinder noch gar nicht so verstehen, aber halt Erwachsene sehen und dann wiederum Kinder erfreuen sich da an anderen Sachen. Und ja.
Und weil er auch komplett ohne Sprache auskommt, genau. Ist es ja sehr universell, dass du ihn mit jedem angucken kannst.
Ich fand es irgendwie süß, dass die Tiere so menschliche Eigenschaften bekommen haben, aber nicht so Disney-mäßig, dass man auch irgendwie denkt, naja, das ist jetzt auch ein bisschen überzeichnet, sondern irgendwie wirkten sie ja trotzdem noch wie halt wirkliche Tiere, die sich auch tierlich verhalten und tierliche Instinkte haben. Aber ja, trotzdem, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Hund, der immer irgendwie spielen wollte oder ich weiß gerade gar nicht mehr genau, aber ich hatte so das Gefühl, okay, es sollte schon irgendwie jetzt so was Menschliches sein. Also es hätte vielleicht auch so eine Clique aus 4 Kindern oder so sein können, aber es waren halt Tiere und die waren ja auch ganz unterschiedlich und haben sich dann irgendwie verstanden oder auch nicht verstanden und das fand ich halt total süß.
Okay, wir sind ja schon auf dem Treppchen, wir kommen auf Platz 2.
Sentimental Value von Joachim Trier, den ich leider noch nicht gesehen habe. Deshalb kann ich nicht viel sagen, außer dass ich mich unendlich drauf freue.
Ja, es ist eine sehr berührende Familiengeschichte, in der zwei Töchter aber das Verhältnis zu ihrem Vater irgendwie wieder in rechte Bahnen zu kriegen. Oder es wird versucht, dass das Verhältnis wieder funktioniert. Und hier, wie du am Anfang schon erwähnt hast, gibt es eben auch ein Haus, das eine große Rolle spielt. Das war auch der Teil an dem Film, der mir irgendwie am besten gefallen hat. Ich hätte mir diese ganzen kleinen Geschichten, die immer übers Haus erzählt wurden zwischendurch, da hätte ich mir einen ganzen Film von angucken können, glaube ich. Es war sehr schön. Aber auch ansonsten die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern. Der Vater ist ja berühmter Regisseur, der dann eben eine Hollywood-Schauspielerin dazu kriegt, in seinem Film mitzumachen, weil seine Tochter das leider ablehnt. Und irgendwie verwandelt. Naja, das wäre jetzt schon zu viel.
Ja, das ist doch.
Es ist ja. Wunderbar. Der Film lief ja noch nicht so lange zu diesem Zeitpunkt, deswegen.
Wir machen von manchen Filmen ja Screenings mit unserem Team vorab, auch um so Feedback zu bekommen und zu schauen, wie wird der Film tatsächlich eingeschätzt. Und Sentimental Value hat die beste Bewertung, die ein Team-Screening bei uns hier hatte. Ganz knapp vor Poor Things, aber auch wirklich nur ganz knapp. Also.
Bei mir ist es schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass ich mir am Wochenende den jetzt nochmal anschaue. Ich fand den, also das klingt jetzt doof, ich sage es aber irgendwie trotzdem, ich fand den super, sehr gut, als ich ihn gesehen habe. Ich war ein ganz kleines bisschen enttäuscht und das hatte was damit zu tun, dass ich den schlimmsten Mensch der Welt so grandios gefunden habe und irgendwie dann, und wirklich dachte, das ist so. Also da habe ich so eine richtig große Entdeckung gemacht, also Renate Reins war halt und ich habe den so unfassbar toll gefunden und es gibt so viele Szenen in Der schlimmste Mensch der Welt, die halt, an die ich mich so intensiv erinnern kann und das hat für mich Sentimental Value erstmal nicht erfüllt, aber das ist also für mich tatsächlich ein Film, an den ich sehr, sehr, sehr viel zurückdenken muss und an den ich in der halt sehr nachhalt und den ich auch jetzt etwas später dann halt viel besser gefunden. Also ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn sehr gut. Ich fand ihn nur nicht so herausragend, wie ich erwartet habe oder so. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt sehr, ihn mir nochmal anzugucken. Und Und auch da habe ich wieder eine Entdeckung, also sogar zwei Entdeckungen gemacht. Also Renate Reinswe, die ist ganz, ganz, ganz sensationell gut. Stellan Skarsgård ist sowieso immer toll. Aber es gibt ja auch noch eine zweite Schwester. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Die ist auch fantastisch. Also ich hatte die noch nie in einem Film gesehen. Ich finde sie auch fantastisch. Und auch,
eine norwegische Schauspielerin auch, ne?
Ja. Und auch Elle Fanning, die halt so ein bisschen die undankbare Aufgabe hatte, so eine amerikanische Schauspielerin zu spielen, die halt so ein bisschen oberflächlich ist, aber halt eigentlich natürlich doch gerne auch zur großen Kunst dazugehören möchte. Und sie spielt so, Also sie spielt die ganze Zeit so wahnsinnig angestrengt. Sie spielt unheimlich gut, also sie macht das ganz toll, aber man merkt halt, sie spielt das so, dass man merkt, dass es dem Charakter der Figur Mühe bereitet, so zu spielen. Und das fand ich großartig. Also ich meine, das ist jetzt nicht das, worum es im Film wirklich geht. Also ich meine, gut, es ist eine Künstlerfamilie und die Schwester sind Schauspielerinnen, also die eine Schwester ist eine Schauspielerin, aber das fand ich total toll.
Ja. Die Schauspielerin heißt übrigens Inga Ibsdotter Lileas.
Ja. Und ist wahrscheinlich in Norwegen sehr berühmt.
Ja, geht ihr. Sie hat bisher in 17 Credits hat sie in ihrem ganzen Leben bisher zusammenbekommen.
Ich weiß auf jeden Fall, also ich verstehe, dass manche Menschen, wie Claudia eben, erstmal ein bisschen leicht enttäuscht sind, weil der schlimmste Mensch der Welt ist. Was kann man, das kann man eigentlich auch unmöglich toppen. Da sind wir wieder bei Andrea Arnold mit Fishtank. Aber ich fand, der Film war für mich dann, also das Thema, das er verhandelt, war so anders letztendlich, dass das für mich relativ einfach war, den loszulassen. Und trotzdem ist so diese Traurigkeit in Joachim Triers Film so unfassbar präsent für mich. Also ich glaube, es ist bei dem Film auch, bei denjenigen, die nicht so einen Zugang gefunden haben, wirklich eine sehr individuelle Sache, ob man Zugang findet oder nicht, also bei all seinen Filmen. Aber ich habe dieses Jahr tatsächlich alle Filme von Joachim Trier im Sommer nochmal angeguckt, weil ich Sentimental Valley so toll fand und dachte, oh, jetzt muss ich so lange warten, bis ich ihn ein zweites Mal sehen kann. Und jedes Mal weine ich einfach sehr viel, wenn ich diese Filme gucke. Also selbst zur Reprise zurückgehen, der jetzt fast 20 Jahre alt ist, er hat ja irgendwie gesagt dieses Jahr in Cannes, dass Kindness the New Punk ist und er hat mit einem Punk-Film gestartet. Und im Film geht es am Ende jetzt in Sentimental Valley sehr viel um Empathie und Verständnis zueinander und wie man mit jemandem connectet, wenn man keine Worte dafür findet oder Sprache versagt. Und das hat er, finde ich, so fantastisch gemacht. Und anders als die anderen Filme, die zwar nicht jetzt unbedingt negativ enden, aber wo man immer traurig rauskommt, bin ich aus dem Film tatsächlich irgendwie sehr glücklich beide Male rausgegangen. Das ist...
Also es ist wahnsinnig, also es ist auch schon so, dass man weinen muss, aber es ist halt irgendwie gleichzeitig hat es was Versöhnliches am Ende, ne? Also weil ja irgendwie, also ich frage mich jetzt halt, weil in Schlimmste Mensch der Welt geht es ja auch um verlorene Liebe im weitesten Sinne und um die, ob man, also auch darum, ob man irgendwie lieben kann oder nicht. Und bei Sentimental Value ist es ja eine Familiengeschichte, also wie du in deiner Familie dich aufgehoben fühlst, also was du halt von deinen Eltern möglicherweise an Liebe bekommst oder nicht bekommst oder was du halt gebraucht hättest. Und die reden ja zumindest drüber. Also am Ende, ne, sie das, und daraus entsteht dann tatsächlich halt irgendwie plötzlich im Alter oder ne, ja, als Erwachsene dann halt eine Verbindung, die halt vorher als die beiden Mädchen Kinder waren, irgendwie nicht da waren. Und das hat, finde ich, für mich was Versöhnliches und auch irgendwie so ein bisschen was Abschließendes. Also, dass man so ein bisschen diese Kindheitsgeschichten auch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die beiden Frauen können diese Kindheit, die Entbehrung der Kindheit oder die Verluste, die sie als Kinder empfunden haben, so ein bisschen hinter sich, damit irgendwie so ein bisschen abschließen.
Also, es war mein Lieblingsfilm dieses Jahr. Deswegen stimme ich dir mit allem zu. Ich kann nichts Negatives über den Film auch irgendwie an dieser Stelle verlieren. Ich würde jetzt nur ansonsten 20 Minuten weitergehen, was ich alles toll fand.
Weil ich finde, dass der Film halt, der ist traurig und der ist melancholisch und der hat auch eine Ernsthaftigkeit, aber der ist halt trotzdem so wahnsinnig menschlich und so wahnsinnig empathisch, dass er halt dann gleichzeitig was unfassbar Tröstliches auch hat. Also man geht in den Film rein und hat das Gefühl, da ist irgendwie, da ist ein Universum oder da ist ein Regisseur oder ne, da sind Menschen, die irgendwie was, also verstehen, was Menschsein ist.
Platz 1. Diese Nummer 1 kommt sicherlich nicht überraschend für die meisten, aber lasst uns doch einmal darüber sprechen, warum Paul Thomas Andersons neuer Film auf der 1 gelandet ist. Und bevor wir in das Gespräch einsteigen, hören wir einmal aus dem Babylon von Moritz, warum das sein Lieblingsfilm des Jahres ist.
Hi, hier ist Moritz. Ich arbeite im Babylon-Kino am Kotti, am Kottbusser Tor. Und bei der diesjährigen Abstimmung über die Top 3 Filme des Jahres habe ich in aufsteigender Reihenfolge abgegeben Sing Sing auf den 3. Platz, Flow auf den 2. Platz und auf den 1. Platz habe ich One Battle After Another von Paul Thomas Anderson gewählt. Und meine Entscheidung lief nicht unbedingt darüber, dass es mein absoluter Lieblingsfilm oder sowas gewesen wäre dieses Jahr. Ich habe nicht unglaublich viel gesehen, ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe ihn deswegen auf die 1 gewählt, weil er für mich einfach das beste Kinoerlebnis dieses Jahr war. Ich habe ihn zweimal gesehen, beim zweiten Mal als Digitalprojektion, beim ersten Mal allerdings als Analogprojektion auf 70 mm im Delphi Filmpalast am ersten Wochenende, an dem der rauskam, und habe den mit meinem Bruder gesehen und muss einfach sagen, dass die Stimmung im Kinosaal unglaublich gut war, die Leute Lust hatten auf einen großen Film und es hat sich nach langem einfach wieder angefühlt wie so ein Blockbuster, den man mit Freunden im Kino gucken kann, bei dem man lacht und viel Spaß hat und durch Abenteuer gemeinsam geht und der auch nicht komplett apolitisch ist, sondern auch ein bisschen was aussagt zur Lage in den Vereinigten Staaten und vielleicht auch zur Lage weltweit. Und auch wenn ich meine einzelnen Kritikpunkte hatte mit dem Film, war es doch dann doch am Ende für mich einfach ein rundes Erlebnis und ich habe sehr gern Leonardo DiCaprio, auch wenn ich jetzt kein Riesenfan bin, gesehen. Fand aber auch generell Cast gut, war ultra gut gemacht und deswegen habe ich den auf die 1 gewählt.
Vielen Dank an Moritz und jetzt gebe ich ab in die Gruppe, um über One Battle After Another zu reden. Ich denke, hier gibt es sehr viel Redebedarf.
Ich hatte einen ganz schweren Start in diesen Film und deswegen war es, glaube ich, für mich ein bisschen schwierig, den Film so zu gucken, und durch seine Länge habe ich es jetzt noch nicht nochmal geschafft. Ich habe ja, wie alle wissen, auch einen eigenen Podcast, wo ich mich mit Horror beschäftige, und da gucke ich halt Filme oft doppelt, weil ich sie erst angucke, um sie einmal zu sehen und dann nochmal, um mir Notizen zu machen oder irgendwie sowas. Und ich habe halt das festgestellt, dass wenn ich den das zweite Mal gucke, auch wenn ich ihn beim ersten Mal schlecht fand, finde ich ihn meistens positiver. Und ich glaube, hier muss ich halt wirklich mal noch ein Rewatch starten. Und ich glaube, das ist jetzt über die Feiertage zwischen Weihnachten wahrscheinlich ganz gut, dass man da mehr Zeit hat. Dann mache ich das wahrscheinlich nochmal. Aber für mich eben, ich hatte einen schweren Start. Ich finde den Film nicht schlecht. Der ist super dynamisch. Ganz tolle Erzählweise. Ich habe mich nie gelangweilt für die Länge ist, die er hat. Ich muss ihn, glaube ich, nur noch mal gucken, um ihn besser aufnehmen zu können, weil ich jetzt weiß, was mich am Anfang stört und daran kann ich dann hinwegsehen.
Ich habe ihn zweimal geguckt, weil ich beim ersten Mal schon super begeistert war und beim zweiten Mal war ich es dann auch wieder. Ich bin eigentlich auch sind wir, glaube ich, alle hier. Ich bin Paul Thomas Anderson Fan und ich habe mich auf den Film auch gefreut. Ich hatte da einfach einen Riesenspaß, auch wenn der Film jetzt gar nicht so nur spaßig ist oder so. Aber ich fand den halt, mir hat er irgendwie Spaß gemacht, ja. Fand da die Musik toll. Ich finde, der ist toll geschnitten. Der ist irgendwie immer in Bewegung. Ich finde, er hat tolle Charaktere. Das ist...
Also ich fand, es ist ein fantastischer Film, keine Frage. Aber... Ich habe ihn jetzt einfach, das wäre für mich ein Platz 4 oder 5 in meinem Ranking gewesen. Ich fand die, natürlich diese Endszene, diese Verfolgungsjagd, die ist großartig. Also diese Idee auch, dass es hoch und runter geht. Leonardo DiCaprio spielt fantastisch. Also ich finde das auch sehr schön, dass er jetzt nach Killers of the Flower Moon noch eine Rolle hat, die so gegen seinen Type ist ein bisschen. Wie heißt sie nochmal? Tiana Taylor spielt auch fantastisch. Es ist auch ein bisschen das Andrea Arnold-Ding für Paul Thomas Anderson. Also es ist für mich einfach nicht sein bester Film. Aber Der Seidene Faden ist für mich so ein Spitzending. Wenn ich den in den Kanon setze, dann wirkt er für mich irgendwie schwächer. Aber wenn ich jetzt den Namen außen vor lasse, dann ist es trotzdem, also es ist so absurd, wie das irgendwie so, ja, will jetzt auch nicht so snobbistisch klingen. Also ich fand ihn ja gut und fantastisch. Aber ich kann nicht genau sagen, was mir am Ende fehlt, weil, also es war alles toll, es war ein Tour de Force, aber irgendwie auch dann halt vorbei. Also ich habe vielleicht mit diesem ganzen Vineland-Source-Material nicht so eine Verbindung aufbauen können.
Ich glaube, das hätte nicht geholfen. Ja. Also ich habe Vineland gelesen, das ist lange her und ich kann mich nicht so richtig gut dran erinnern. Ich glaube, das hätte dir nicht geholfen.
Okay.
Also... ist auf jeden Fall ein viel besserer Film als in Hirn und Weiß. Aber das ist auch nicht so schlimm. Ja. Oh. Ich weiß nicht, ich fand halt, dass Leonardo DiCaprio, ich habe noch nie gedacht, dass der, wobei das ja Quatsch ist, weil er hat ja auch früher mal Sachen gemacht, so wie Catch Me If You Can und so, die halt schon auch lustig sind. Ich habe gedacht, ich habe Leonardo DiCaprio in den letzten Jahren immer mit dieser wahnsinnigen Zornesfalte gesehen, die halt in seinem Gesicht irgendwie eingegraben ist. Und plötzlich dachte ich, der hat so auch komisches Talent. Der muss nicht komisch spielen, der ist, kann auch komisch sein. Und, also das hat mir total gut gefallen.
Benicio del Toro war fantastisch, ja.
Ja, ich stimme euch zu. Also mir hat er auch wirklich gut gefallen. Es ist jetzt aber nicht mein Lieblingsfilm. Also es ist, glaube ich, ich weiß nicht, es klingt jetzt blöd, aber es ist, war mir ein bisschen zu amerikanisch in den Themen und so. Das ist einfach nicht so meins, aber ich hatte trotzdem auch viel, viel Spaß. Ich liebe Leonardo DiCaprio. Also ich bin ja jemand, der immer sehr nach Schauspielern geht und deshalb war das auch mein Hauptgrund, den zu sehen, weil ich glaube, ohne ihn hätte ich ihn mir wahrscheinlich gar nicht angeguckt, aber ja, fand ich auch sehr gut.
Das ist total amerikanisch. Das geht ja, es geht ja um Amerika, also ich meine, ne? Und ich finde halt gerade am Anfang, wenn man noch nicht so richtig weiß, wo der Film halt hin will und man sieht diese Bilder von den Geflüchteten oder von der Grenze, ne? Das sieht ja aus wie dokumentarisch. Also das sieht ja wirklich aus, als hätte er das halt, das fand ich irre.
Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wann der Film rauskam, ist es ja faszinierend, dass er das ja auf eine gewisse Art und Weise vorhergesehen haben muss, weil das einfach zu den, als er es gedreht hat, noch nicht so schlimm gewesen sein kann, meiner Meinung nach.
Ja, nee, absolut. Deswegen absolut.
Interessant.
Mhm. Ja.
Warum denken wir, ist dieser Film auf Platz 1 gelandet?
Na, ich glaube auch das Thema. Ja. Also ich glaube einfach, dass dadurch, dass es halt irgendwie um so eine revolutionäre Gruppe geht und natürlich auch darum geht halt, dass jetzt die Revolution oder die Auflehnung gegen das System halt an die junge Generation weitergegeben wird. Ich glaube, das ist einfach ein Thema, damit können total viele relaten. So.
Und nichtsdestotrotz ist der Film natürlich ein Meisterwerk an Kamera, ne? Also
Schnittmusik,
wie du schon sagtest, die Endszene mit dem Verfolgungsjagd, aber auch alles dazwischen, wenn Benicio del Toro durch das Haus.
Ja, das ist sind Wahnsinn.
Fantastische Kamerafahrten, ne? Also deswegen cineastisch gut für Kino. Gut ist für Kino gemacht und unsere, wie man ganz eindeutig an diesen Top 10 erkennt, sind die Leute, die bei uns arbeiten, sehr große Cineasten, weil ich finde, durch die Bank durch ist da nur, sind da nur Filme dabei, die gut ins Arthouse-Kino passen und in der Hinsicht ist One Battle After Another logischerweise irgendwie auf Platz Nummer 1.
Und ob das beim Publikum auch so ist, das könnt ihr rausfinden, indem ihr auf york.de/2025 geht. Da ist dann nämlich das Publikumsranking zum Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt. Und dann sind wir mal gespannt, ob das Publikum genauso cineastisch ist wie unser Team. jetzt würde mich aber tatsächlich interessieren, was eure Top 3 jeweils wäre. Vielleicht fangen wir mal mit Daniel an.
Ich habe versucht, nicht so viel Horror reinzukriegen, aber es funktioniert leider nicht.
Und muss ja auch on-brand bleiben.
Ja, richtig. Also. Man muss on-brand bleiben. Und ich muss mich da ein bisschen zügeln, beziehungsweise ich habe mich natürlich auch von der Abstimmung beeinflussen lassen. Also Weapons hat es nicht geschafft. The Long Walk wäre eigentlich ein guter Film, den ich reingenommen hätte, weil eigentlich fand ich den ganz gut. Eine große Überraschung für mich, den ich gar nicht im Kino gesehen habe, ist, deswegen will ich ihn unbedingt erwähnen, Beating Hearts war für mich auch so ein Erlebnis dieses Jahr, den ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, Mist, dass ich den verpasst habe im Kino.
L'Amour Ouf. Französischer Film mit englischem Titel.
Aber was meine Top 3 sind, ist auf Platz Nummer 3, wenn ich es jetzt ranken will, ist Ugly Stepsister. Weil für mich
nochmal Norwegen
und für mich, ich bin ja also kein Substance-Hasser, aber ich bin nicht so ein großer Fan von The Substance gewesen wie alle anderen und ich habe das schon oft gesagt, Ugly Stepsister ist für mich der bessere The Substance.
Und leider verpasst.
Ja, unbedingt angucken, ist wirklich sehr, sehr toll. Auf Platz Nummer 2 ist Sinners, weil ich, wenn Filme bei mir Gefühle auslösen, dann müssen sie natürlich in meine Top 3 und das hat Sinners definitiv geschafft. Und auf Platz Nummer 1, was ein bisschen gemein ist, weil vielleicht viele Leute den bis hierhin noch nicht gesehen haben, aber der mich schon, den ich Anfang des Jahres gesehen habe und er mich seitdem beschäftigt, ist Sorry Baby. Oh, wie wir schon wissen von Episode Nummer 1 dieses Podcasts. Ja. Sorry Baby, der jetzt endlich in den Kinos ist. Unbedingt reingehen. Er wird Gefühle auslösen, aber das macht er ganz gut und sehr schön. Und ich freue mich schon ganz dolle auf den nächsten Film der Regisseurin.
Von Eva Victor.
Richtig, die ja hier Drehbuch und Regie gemacht hat und auch die Hauptrolle spielt. Ich bin sehr gespannt auf ihr nächstes Werk.
Okay, Claudia.
Naja, ich habe tatsächlich, glaube ich, abgestimmt, so wie die. Also ich habe halt für One Battle After Another gestimmt und für Mascha Schilinski und den dritten habe ich vergessen.
Sing.
Ja, genau, Sing. Mir fällt das immer wahnsinnig schwer, weil ich halt irgendwie das so schwierig finde, wenn man halt einen Film hat wie One Battle After Another, der so ein Produktionsniveau hat und wo halt so viel, ne, dann du hast diesen Cast und das ist so schwierig zu sagen, das ist ein besserer Film als zum Beispiel Das tiefste Blau, den ich auf der Berlinale gesehen habe und der mir super, super gut gefallen hat. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz kleiner Film und der könnte, also ich finde ganz schwierig zu sagen, das wäre jetzt mein bester Film des Jahres, aber es war auf jeden Fall einer, den ich total mochte. Und ich mochte auch Secret Agent super, super gern, da ging es mir so ein bisschen so wie, glaube ich, dir bei One Battle. Ich habe erstmal eine Stunde lang nicht begriffen, worum es geht. Ja. Und dafür, dass der Film 3 Stunden dauert, fand ich dann aber, dass man da ganz gut reinkommt. Und der hat mir einfach auch, den habe ich einfach super gerne gesehen, weil der so toll aussieht. Und ja. Und dann würde ich sagen, dass ich auch noch super gut Die My Love fand. Auch wenn ich den Film echt anstrengend fand. Mhm. Aber der traut sich was. Also ich finde, mit der Geschichte traut er sich was. Also irgendwie eine Frau zu erzählen, die halt also eine Postnataldepression hat und vielleicht eine Psychose. Und ich finde, Jennifer Lawrence traut sich noch viel, viel mehr, wie sie da spielt. Und der hat mich einfach irre beeindruckt. Mhm. Also das ist jetzt kein Spaß gewesen, anders als One Battle After Another, aber er hat mich total beeindruckt und ist bei mir auch im Gedächtnis geblieben.
Gute Wahl?
Sehr gute Wahl, ja.
Soll ich weitermachen?
Wie du möchtest.
Kann ich machen.
Ja.
Also mein Platz 1 hatte ich auch schon gesagt, das war In die Sonne schauen. Auf Platz 2 habe ich Real Pain gewählt, glaube ich.
Ah, ja.
Das ist mir aber auch nicht leicht gefallen, also generell so diesmal so die Top-Filme zu nehmen, aber weil der Film war jetzt halt auch schon so Anfang des Jahres, aber
der ist auch toll.
Der ist wirklich, also ja, genau. Ich fand den super schön. Ich finde, der hat ein tolles Tempo, der hat ein super Drehbuch. Ich bin ein großer Jesse Eisenberg-Fan seit langer Zeit. Und ja, der hat mir wirklich gut gefallen und ich fand, das war eine perfekte Mischung aus Comedy und Drama. Und Platz 3 ist bei mir Downton Abbey. Also ja, ich weiß, es ist jetzt vielleicht natürlich nicht was für Leute, die mit der Serie, also die Serie nicht gesehen haben und so, aber es ist meine Lieblingsserie. Ich war schon auf Downton Abbey. Ich liebe alles an
meine
dieser
Schwester
Serie.
Meine Schwester war auch total begeistert.
Die und ich hatte wirklich großen Spaß im Kino. Es war ein kleiner Saal und es war ausverkauft und es waren auch gar nicht so alte Leute, wie man dachte. Ja, ja, ja. Es war eine gute Mischung. Und die hatten den Spaß des Lebens. Also es ist natürlich auch wirklich nur für Leute, die da das alles kennen. Und man muss auch irgendwie die Witze verstehen, wenn man die Serie kennt und so weiter. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Die Leute hatten wirklich eine Bombenzeit und ich auch. Und ja, deshalb war das ein schönes Kinoerlebnis.
Ich muss zugeben, ich habe taktisch gewählt. Also ich hatte ich wollte eigentlich Sinners reinnehmen in meine Top 3 und Flow, aber ich dachte dann, die werden sowieso am Ende in der Top 10 landen. Und so ist es ja auch gekommen. Aber eigentlich müssten die damit rein. Das hat aber für mich die Wahl leichter gemacht,
wen ich dann noch in die
Top 3 reinnehme. Ich habe auf Platz 3 After the Hunt. Muss ich auch nicht so viel sagen, kann man sich Folge 2 vom Podcast anhören. Da haben wir sehr ausführlich über den Film gesprochen. Aber der ist mir, also ich denke immer noch jetzt auch Wochen später manchmal über diesen Film nach. Noch mehr ging mir das so mit Platz 2, den ich richtig furchtbar fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und aber der immens gewachsen ist und in meinem Kopf. Es ist Eddington.
Eddington, okay.
Ich glaube, also ich finde es witzig, dass online der Witz ist, dass Eddington ein schlechterer One Battle After Another ist. Für mich ist es andersrum. Ja, filmisch ist One Battle der interessantere Film, hat tollere Kameraperspektiven und Vista Vision und so weiter und so fort. Aber ich finde das Drehbuch und das, was Eddington als Film zu sagen hat und die Performances fantastisch. Und je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr ist das so. Ich weiß, der Film polarisiert sehr, das will er ja auch, aber für mich geht das so komplett auf. Und wenn ich drüber nachdenke, was der Film über unsere Welt aussagt und wie er glaubt, wie sich unsere Welt entwickelt, hat er auch vom Zeitpunkt im Mai, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, für den Rest des Jahres leider sehr treffende Prognosen bisher gemacht. Und deswegen glaube ich, wird man auf diesen Film in ein paar Jahren auch noch mal ganz anders gucken. Also, und Platz 1 ist dafür langweilig, Sentimental Value. Ja, ansonsten habe ich taktisch gewählt, aber der hat mich emotional tatsächlich auf so einer individuellen Ebene richtig ins Herz getroffen, auf eine Art und Weise, wie das kein anderer Film seit langem hat. Welcher Film hat euch denn jetzt gefehlt im Ranking, über den wir sonst gar nicht gesprochen haben, den man noch mal einmal erwähnen sollte als lobende Erwähnung?
Ich habe ja schon meine lobende Erwähnung gemacht mit Beating Hearts und
Lombard. Ich habe noch eine lobende Erwähnung, und zwar Better Man.
Oh, ja, der war toll.
Robbie Williams Biopic, weil ich finde, unter den vielen Biopics, die es in den letzten Jahren gab, auch wieder in diesem Jahr und im nächsten Jahr folgen ja auch noch weitere, ist Better Man, finde ich, einfach eine super, also was super Originelles, weil ich bin ich sage immer so Wikipedia-Biopics so ein bisschen leid, wo man denkt, ja, hätte ich auch lesen können. Und der Film geht halt ganz anders ran, weil er direkt die Hauptfigur zum Affen macht. Ja, also der hat mir einfach super gut gefallen. Ich finde Robbie Williams eigentlich auch ganz cool, also zumindest die Musik. Und ich hatte da großen Spaß.
Ich finde, er traut sich vor allem Robbie Williams als unsympathisch darzustellen. Ja, und das ist das, weswegen ich die meisten Biopics so langweilig finde, auch weil man weiß, selbst wenn es mal irgendwie eine negative kurze Phase gibt, muss am Ende wieder alles gut sein. Und Better Man macht das halt nicht so. Und das finde ich irgendwie, also ja, es ist da eine Art Happy End, aber es ist schon klar, man geht ja nicht raus und denkt so, ach, der Robbie, der ist ein ganz sympathischer Typ.
Genau.
Und das muss man sich auch irgendwie erstmal trauen über sein eigenes.
Und ja, ich finde halt auch, der Film ist ja sehr gefloppt, sowohl bei uns als auch in den anderen Territorien. Und das finde ich halt, wenn man jetzt denkt, welche Biopics so erfolgreich geworden sind, die ich nicht sonderlich gut finde, ich sage jetzt nicht welche, aber manchmal denkt man so, was, der hat jetzt über 1 Million gemacht, okay. Und Robbie Williams hat irgendwie keinen interessiert, naja.
Ist so ein bisschen schade, weil der Film sich ja was traut und ungewöhnlich ist und das leider nicht belohnt worden ist. Und ich.
Ja.
Aber das Problem ist halt, dass Robbie Williams halt
ein Affe ist.
Nein, ein UK-Star ist.
Ja, ist ein UK-Star.
Er ist halt kein.
Er ist in Deutschland.
Ja, ja, klar, natürlich. Star. Aber wenn du die Biopics, über die du redest, sind ja wahrscheinlich von den Menschen, die auch in den USA berühmt sind. Das macht
in England war der Film ja auch erfolgreich. Ja. Ne? In England war er erfolgreich, aber auch nicht so wie gedacht. Ich habe auch noch eine lobende Erwähnung.
Du hast noch eine lobende Erwähnung.
Ich habe eine lobende Erwähnung.
Ja.
Hau raus.
Mir ist übrigens auch noch was eingefallen.
Okay, gut, ganz dann darf jeder doch eine lobende Erwähnung machen.
Also ich hatte, weil du gerade gesagt hast, dass du so einen Spaß im Kino hattest, den hatte ich dieses Jahr am allermeisten bei Therapie für Wikinger. Ich habe ja schon mehrfach.
Stimmt, er startet ja dann genau dann, wenn
die der kann nicht in die Abstimmung folgen, weil er halt erst am 25.12. ins Kino kommt. Da haben wir schon ausgewertet. Ja, für mich ist das ein Film, den ich auch dieses Jahr in Venedig gesehen habe und das war das schönste das schönste Kinoerlebnis, weil also der ganze Saal sehr viel gelacht hat und der Typ, der neben mir gesessen hat, sich geschüttet hat vor Lachen. Das war im Palla Biennale, das ist die eigentlich schlechteste Art und Weise, einen Film zu sehen, weil man kaum was sieht. Und ich musste ja Untertitel lesen, der Film ist dänisch und verstehe ich nicht. Der ist halt von Anders Thomas Jensen mit Mads Mikkelsen. Und wer schon mal Filme von Anders Thomas Jensen gesehen hat, die sind sehr abgedreht. Und es geht eigentlich um ein bisschen gestörte Männer, in diesem Fall halt
dänische Delikatessen zum Beispiel ist, glaube ich, der berühmteste, oder?
Adams Äpfel, glaube ich, ist der berühmteste. Und die Filme ähneln sich auch durchaus. Die haben halt alle auch mal das Gleiche, die gleichen Schauspieler, die mitspielen. Und das Ich habe so ein bisschen Angst, mir den nochmal anzugucken, weil ich nicht sicher bin, ob ich ihn beim zweiten Mal nochmal so lustig finden würde, weil es ist auch schon sehr brachialer Humor und es ist auch teilweise ganz schön brutal. Also es ist halt der eine der beiden Brüder, der hat war im Gefängnis, hat Geld versteckt, sie wollen das jetzt suchen. Der andere Bruder, gespielt von Mads Mikkelsen, hat eine Identifikationsstörung und ist sehr ängstlich. Und gleichzeitig sind den Verbrecher auf der Spur. Man kann das gar nicht erzählen, dass was da alles passiert. Es klingt, wenn man das erzählt, alles völlig bescheuert. Aber irgendwie geht das auf und irgendwie hat mich trotz der, die haben mich wahnsinnig gerührt. Ich fand den Film irgendwie sehr lieb. Also im Umgang mit seinem Haupt, mit seinen Figuren einfach irgendwie sehr, sehr warmherzig und liebevoll.
Und ist lustigerweise auch was für ABBA-Fans.
Und es ist was für ABBA-Fans, ja. Toll.
Ich komme jetzt mit einer lobenden Erwähnung, für die ihr mich auslachen werdet.
Nein.
Meine lobende Erwähnung ist Die nackte Kanone. Oh nein, natürlich lacht ihr. Ich fand,
wir lachen über den Film.
Ich finde, also diese Art von Skewball-Humor modern zu machen, ist keine leichte Aufgabe. Und der Film schafft das grandios, eine Version zu machen, die in 2025 funktioniert. Es wird ja immer wieder gesagt, oh, man darf keine Witze mehr machen. Und irgendwie gibt es in deutschen Komödien den Dauerplot von, ist alles so woke, dass man gar keine Witze mehr machen darf. Und der Film beweist das Gegenteil, dass man sehr wohl das sehr lustig und gut und in verschiedene politische Richtungen austeilend machen kann, ohne dass man die sexistischen oder rassistischen Klischees dafür braucht. Und ich hatte so einen Heidenspaß mit dem Film. Die Stimmung im Saal war auch fantastisch, wurde sehr viel gelacht und ein Film, der so viele Zeit aufbringt, um Witze über Liebe zu Buffy zu machen, den kann man nur mögen, finde ich.
Also schaust du im Jahre 2026 hoffnungsvoll auf Scary Movie 6.
Man weiß es nicht.
Also eben, ne? Die Wayans Brothers sind wieder involviert. Ja. Es könnte die Magie des ersten Teils von der damaligen Zeit zurückkommen. Ja. Wer weiß es, wenn Die nackte Kanone hat leider ja nicht so gut funktioniert im Markt, aber wäre interessant, ob es deswegen vielleicht, ja.
Und meine Schauspielerin, Shoutout, wäre dementsprechend auch Pamela Anderson.
Ja, oh gut, das ist.
Also
ja.
Auch für The Last Showgirl und für diese Rolle auch, also so viel komödiantisches Talent und dramatisches Talent. Ich freue mich sehr, dass man sie wieder auf der Leinwand sieht und hoffe, da kommt noch mehr. So, dann als letztes für 2026. Von jedem von euch hätte ich gerne einmal eine Prognose. Also was glaubt ihr, wird passieren? Es kann alles erfassen. Es kann sein, was bei den Oscars passiert, welcher Film rauskommt oder sonst was. Es sollte nur in Bezug zu Film haben. Wir müssen jetzt nicht irgendwie Lottozahlen oder anders machen. Und was ihr euch wünschen würdet, was nächstes Jahr im Filmbereich passiert oder Kinobereich.
Also ich finde, wenn man so auf 2026 schaut, sieht man halt auch wieder die Sequels sind halt im Kommen und Franchises, das hoffe ich, wird vielleicht weniger werden. Und deswegen hoffe ich, dass mehr so Einzelfilme wie Sinners im letzten Jahr erfolgreich werden. Und ich hoffe deswegen, dass der neue Film von Maggie Gyllenhaal sehr viel Aufmerksamkeit, The Bride, bekommt. Ich bin sehr gespannt, was sie da macht. Und als die größte Feministin in diesem Büro, wie Claudia vor kurzem mich genannt hat, hoffe ich eben auch mehr auf frauenzentrierte Filme beziehungsweise von Frauen Filme, weil ja, die für mich dieses Jahr das bessere Material geliefert haben.
Naja, es geht ja gut los, ne? Also es kommt dann halt irgendwie Wuthering Heights und dann kommt halt The Bride, dann geht es gleich weiter mit Testament of Anne Lee.
Der neue 28 Years Later ist ja auch von der Frau.
Ja, der Costa, stimmt, ja.
Deswegen, ja, hoffentlich geht das so weiter und hoffentlich werden diese Filme alle sehr erfolgreich.
Also meine Prognose ist, 2026 wird das Jahr von Charlie XCX als Schauspielerin.
Amen.
Das muss ich als Longtime-Fan seit über 10 Jahren auf jeden Fall sowieso schon denken, aber ihre Credits und das, was sie so macht, gibt das auch her und ich finde das total faszinierend, dass sie so einen richtigen Karriere-Turn macht, also vom Popstar hin zur Schauspielerin und Filmproduzentin, Komponistin. Es gibt ja andere, die machen dann sowas mal als eine kleine Rolle und es ist dann so der Stunt, den man macht, dass man mal in einem Film mitgespielt hat, aber sie hat jetzt in vielen kleinen Indie-Filmen gespielt wie Eruptia, und Sacrifice oder 100 Nights of Hero, also auch wirklich in ganz kleinen Indies. Also nicht aus, ich muss jetzt sofort was ganz Kommerzielles machen, sondern aus Interesse an Kunst. Ihr Letterboxd-Kanal ist auch immer sehr faszinierend, was sie über unterschiedliche Filme denken. Und wenn man sich anguckt, was sie so anschaut, merkt man, sie hat auch wirklich einen Anspruch. Und ich freue mich total, dass, also weil es irgendwie so schön ist, andere versuchen dann so einen Karriereerfolg wie Brad noch zu toppen und zu schauen, was lädt man oben drauf. Und offensichtlich geht sie jetzt einfach ein ganz anderes Metier. Dieses Jahr allein kommen, oder nächstes Jahr allein, haben wir da The Moment, was so eine Mockumentary ist, die sich über Brad und den Medienhype darum lustig macht. Wir wissen leider nicht, ob die ins Kino in Deutschland kommt, aber in den USA kommt sie auf jeden Fall ins Kino. Mother Mary hat sie einige Songs geschrieben. Das ist der neue Film von David Lowery, der auch, was hat er nochmal gemacht?
Green Knight
Ghost und A Ghost Story mit Anne Hathaway. Dann hat sie den Soundtrack und Score gemacht zu Wuthering Heights von Emerald Fennell oder Fennell. Und dann spielt sie ihn mit in I Want Your Sex von Greg Araki, der hoffentlich dann in Cannes aufschlägt. Als Langzeit-Fan des Regisseurs freue ich mich da auch ganz besonders drauf. Und dann spielt sie auch noch in The Gallerist mit, über den ich nichts weiß, aber der nächstes Jahr auch noch kommt. Also das ist wirklich jedes Quartal ein Film, mindestens. Da kann man, glaube ich, also ja.
Da wird ihre nächste, also wird ja wahrscheinlich dann auch in der Zukunft irgendwann mal eine Regiearbeit draus werden.
Hoffentlich, also ich wäre an Tag 1 da. Aber ich habe auch ein Musikvideo von ihr versehen. Also ich habe nicht mitgespielt, es gibt so ein Musikvideo, wo man Fanausschnitte einsenden konnte und deswegen fühle ich mich immer so, ja, ich bin auch Teil der Filmografie und möchte dementsprechend. Das ist meine Prognose. Okay. Jetzt muss ich mir noch meinen Wunsch überlegen. Ich war so stolz auf meine Prognose. Mein Wunsch ist dann tatsächlich, dass The Moment auch nach Deutschland kommt. Ich möchte, dass wir den spielen.
Also ich habe so als Prognose, dass ich glaube, dass Sandra Hüller international richtig bekannt wird nächstes Jahr. Und ich hoffe, dass wir sie nicht an den Mainstream verlieren.
Das halte
was ich eigentlich nicht glaube, weil sie ist schlau genug. Aber ja, es kommt ja der Project Hail Mary mit ihr und Ryan Gosling, der, glaube ich, sehr groß wird. Und ich meine, dass sie gerade bei entweder Steven Spielberg oder Iñárritu oder so irgendein Riesending dreht sie gerade.
Kommt noch ein deutscher Film mit ihr im April oder Mai ins Kino, der Rosa heißt.
Aber ich könnte mir vorstellen, es wird wieder ihr Jahr. Also neben Charlie XCX.
Das wäre ein gutes Duo.
Ja, stimmt.
Ja.
Stimmt.
Ansonsten weiß ich jetzt wieder meinen Wunsch, der war sehr simpel.
Okay.
Mein Wunsch ist, dass sehr viele Menschen nächstes Jahr in The Testament of Anne Lee gehen und Amanda Seyfried den Oscar als beste Schauspielerin gewinnt.
Okay, ja, ich schließe mich an.
Ich auch.
Also drei Wünsche für Amanda Seyfried. Ja.
Also kein Wunsch, aber ich freue mich. Kein Wunsch, aber ich freue mich sehr auf den neuen Film von Ilka Chatak, der Gelbe Briefe heißt und der im März ins Kino kommt und in türkischer Sprache gedreht worden ist. Und der liest sich sehr, sehr gut. Und ich finde, Ilka Chatak hat noch keinen schlechten Film gemacht. Mhm. Und sie sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und insofern bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Und er hat, habe ich kürzlich gelesen, es gibt den, er wird dann zum ersten Mal auch eine Literaturverfilmung machen, ein internationales Projekt, den mit dem Booker Prize ausgezeichneten Film, Roman Flash verfilmen. Das ist dann, ja. Und da bin ich sehr gespannt und ich hoffe, dass es gut läuft für ihn und er damit erfolgreich wird.
Wo wir gerade bei Buchverfilmungen sind, ich freue mich auf die Neuverfilmung von Sense and Sensibility, die zwar erst im Herbst, glaube ich, kommt, aber ich freue mich auf jede Art Period-Drama. So.
Kann man ja auch Sinn und Sinnlichkeit jetzt
ja,
in den York-Kinos gucken. Ja.
Screen Legend, Sense and Sensibility.
Das war's auch schon mit unserem Top-10-Ranking der besten Filme des Jahres. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude an der Folge.
Wir werden im Januar nochmal ein paar der Publikums-Highlights und Team-Highlights zurück auf die große Leinwand bringen. Und zumindest steht schon fest, dass auf jeden Fall Sinners nochmal gezeigt wird, weil das einfach ein Film ist, den wenn man ihn verpasst hat oder wenn man ihn noch mal sehen will, dann auch unbedingt im Kino nachholen sollte.
Vor allem kannst du dann Sinners endlich nachholen.
Ja, voll, auf jeden Fall, weil ich meine, man kann ihn ja auch schon irgendwo streamen, aber nee, das lasse ich mal.
Richtig so.
Ein Glück habe ich noch Urlaub, Anfang Januar.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und dass ihr eine schöne Jahresübergangs- und Endzeit habt. Wir nutzen diesen Jahresausgang für ein paar Danksagungen.
Auf jeden Fall. Also wir danken nochmal Claudia und Daniel für ihre Zeit heute mit uns über die besten Filme des Jahres zu reden.
Sowieso dafür, dass sie unsere häufigsten Podcast-Gäste sind.
Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall. Und wir danken noch einmal Mai, Luise, Moritz und Chiara, unsere KollegInnen aus den Kinos, die ihre tollen Beiträge zu ihren Lieblingsfilmen eingesendet haben.
Dann danken wir noch unserem erweiterten Podcast-Team, allen voran Celine, die uns bei den Aufnahmen, der Vermarktung und bei vielen anderen Sachen unterstützt. John, ohne den wir nicht wüssten, wie wir in Audacity eigentlich überhaupt diese Folgen schneiden. Und unserem famosen Gasthost aus der letzten Folge, Tore.
Genau, und natürlich auch noch ganz großen Dank an Katja, die jede unsere Folge immer Probe hört als eine der ersten und uns auch immer schönes Feedback gibt. Und ja, sowieso alle im York-Team, die da sind.
Ja, nur fürs Dasein an sich, aber auch für ihren Support für den Podcast und sowieso dafür, dass wir hier alle zusammenarbeiten dürfen. Und da geht der letzte Dank natürlich an euch, die ihr gerade vor eurem Endgerät eurer Wahl sitzt und uns zuhört. Danke, dass ihr durch die letzten Folgen mit uns gegangen seid. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast zu machen. Lasst uns gerne auch noch Bewertungen da und folgt uns in eurer Podcast-App. Wenn ihr das noch nicht tun solltet, dann ist jetzt die beste Gelegenheit. Wir würden uns freuen, wenn ihr im neuen Jahr auch wieder mit dabei seid. Wir machen ein bisschen Pause. Ein bisschen Winterschlaf muss sein. Und wenn wir zurückkommen, kommen wir mit was ganz Besonderem zurück.
Ja, ohne zu viel zu verraten, aber wir werden wieder sehr besondere Gäste haben.
Internationale
Gäste. Nee, ich ziehe sie gar nicht weiter an. Aber ich denke, sie sind keine Unbekannten.
Wir haben ihren Namen in diesem Podcast schon mal erwähnt.
Stimmt, ja.
Das kann man vielleicht sagen.
Jetzt könnt ihr mal recherchieren.
Wir wünschen euch eine gute Zeit und sagen bis nächstes Jahr.